Wir sind
links
und launisch
mit Josephine Ortlieb
und Kira Braun. Es ist wieder Montagabend. Was kann es Besseres geben an einem Montagabend, als mit der Kira Braun live zu gehen? Ich begrüße euch aus Berlin. Kira ist in Saarbrücken und ich glaube, das Erste, was wir machen, wir müssen uns unbedingt über das Wetter austauschen, weil heute scheint es kein wichtigeres Thema zu geben. Ich spoiler schon mal, dass hier echt viel Schnee liegt. Ich bin mal gespannt, wie es bei Kira in Saarbrücken ist. Gleich mal anhören und hoffen, dass sie jetzt schnell dazu kommt. Und da ist sie schon. Hi Kira.
Hi Fine.
Na, alles gut?
Ja, alles gut soweit. Bin
sehr schön
topfit. Habe heute Mittag halbe Stunde versucht, Mittagsschlaf zu machen, aber ich kann es nicht mehr, Fine. Ich weiß nicht, kannst du noch Mittagsschlaf machen?
Mm-mm.
Also ich bin dann unruhig, habe dann eher Herzrasen und so. Also
ja, ist bei mir auch so. Und ich habe dann das Gefühl, abends nicht gut einzuschlafen. Mm. Also es ist dann auch nochmal, kommt noch hinzu, dass das dann abends noch so eine Geschichte wird. Deswegen, ich verzichte da auch drauf und wenn ich müde bin, dann mache ich lieber einen Spaziergang oder so. Das habe ich nämlich jetzt auch gemacht, bevor wir uns hier live zusammen geschaltet haben.
Sehr vorbildlich auf jeden
Fall.
Und
bin durch den Schnee gelaufen. Wie ist es denn bei euch?
Also verrückterweise habe ich die letzten Tage schon verfolgt, was gerade so in Norddeutschland und so abgegangen ist an der Schneefront. Und bei uns war es noch ruhig. Es hat die ganzen Tage eigentlich nur geregnet gehabt. Und ich glaube, die Nacht hat es dann irgendwann angefangen zu schneien. Aber in Saarbrücken, Fine, du weißt ja, wie es ist, bleibt es eh nicht so richtig krass liegen. Nee, also von daher, Schneechaos, finde ich, kann man es mitnennen. Aber ein bisschen Schnee ist da. Also.
Okay, alles klar. Ich muss hier nochmal noch alles in Ordnung bringen, wie das manchmal so ist. Bin ich nicht zufrieden. Okay, alles klar, jetzt bin ich zufrieden. Ja, hier liegt richtig Schnee. Hat es irgendwie gestern schon geschneit, als ich angekommen bin. Jetzt ist es echt schön. Ich bin eben hier in der Nähe, so ein kleiner Park. Bin ich noch einmal durchgelaufen, natürlich mit meinem Kopfhörer im Ohr und habe zeitgleich noch bei einer Diskussion reingehört. Und deswegen, ich darf ja heute mit den Fragen starten und
die
Fragen stellen. Und ich dachte, okay, ich fange super easy an. Und dann ist mir eingefallen, das ist echt nicht super easy. Und zwar bist du eher Team Lockdown genauso weiterführen oder bist du Team Öffnungen?
Tatsächlich bin ich Team Lockdown genauso weiterführen. Habe mir dann nämlich auch heute schon viel Gedanken drum gemacht, weil am Mittwoch ja wieder Bund und Länder, also beziehungsweise Kanzlerin und MinisterpräsidentInnen der Länder zusammenkommen und habe dann natürlich überlegt, was ich mir da erhoffe. Und ich muss sagen, ich hoffe eigentlich auch, wenn ich natürlich wie alle anderen auch pandemiemüde bin und eigentlich gerne komplett den Alltag zurück hätte, wünsche ich mir aber trotzdem, dass es so bleibt, weil ich sagen muss, dass mir die Mutationen schon Sorge machen. Und ich weiß nicht, ob das so klug wäre, jetzt wieder ein bisschen mehr Alltag einzusteigen und die ersten Dinge zu lockern, weil ich eben nicht so gut einschätzen kann, wie sich Mutationen ausbreiten, wenn die Inzidenzen hoch sind. Hm. Und ich sehe auch jetzt gerade hier im Saarland, momentan geht es zwar jetzt schon endlich mal richtig abwärts, wo auch zum Teil dann nur 40 Neuinfektionen oder so am Tag sind. Da bin ich natürlich froh, aber alles in allem traue ich dem noch nicht. Und deswegen leider bin ich der Meinung, dass wir noch ein bisschen ausharren müssen. Und du?
Ja. Also erstmal, als mir die Frage in den Kopf gekommen ist, habe ich verstanden, wie krass diese Frage ist, weil ja eigentlich das ja nicht so ein Gefühlsding sein sollte. Mhm. Aber mir ging das auch so, das Gefühl hat sich ja verändert, ne? Also es ist ja genau das. Und es gibt irgendwie die große Angst vor den Mutationen, da fehlen uns aber noch ganz viele Daten und Fakten. Und es ist momentan scheint es noch eine sehr geringe Zahl zu sein von Mutationen, die in Deutschland unterwegs sind, von Menschen, die halt mit einer Mutation angesteckt sind. Mhm. Jetzt habe ich aber heute auch nochmal gelesen, dass zum Beispiel Tirol, dass es da einen großen Ausbruch gab, also sehr, sehr nah, schon irgendwie krasse Fälle mit Mutationen unterwegs sind. Deswegen ist mein Eindruck so, dass ich auch eher noch zu dem Team restriktiv gehöre. Mhm. Einfach weil mein Eindruck ist, dass wir dann von einem anderen Plateau starten können, wenn wir über Öffnungen reden. Momentan ist die Gefahr einfach noch so hoch, dass wir einfach wieder in so ein krass, krass hohe Infiziertenzahl kommen, wenn wir jetzt die falschen Schritte machen. So, und das ist mein Eindruck, dass viele nicht genau wissen, was jetzt die richtigen Schritte sein müssen. Es gibt politisch von uns, glaube ich, so den Wunsch, erst an Kita und Schulöffnungen zu arbeiten. Das ist vollkommen klar, das steht für mich außer Frage, aber
ja, für mich auch.
Das ist halt einfach, ne, genau die große Frage. Ich glaube, die Entscheidungen gerade sind super schwer zu treffen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass wir noch ein bisschen zusammen das durchstehen müssen, auch wenn ich echt Tage habe, wo ich denke, wow, so, ne, und das haben wir ja auch oft schon besprochen. Wir sind auch eher in einer super privilegierten Situation und trotzdem geht's halt echt schon an die Substanz. Und deswegen ist mein Eindruck, dass wir echt noch ein bisschen durchhalten müssen, aber da irgendwie auch sehen müssen, was es dafür, keine Ahnung, was das alles bedeutet für uns alle.
Ich glaube halt auch tatsächlich, dass wir viel verspielen würden an Akzeptanz der Regelungen, wenn man jetzt nochmal Dinge öffnet und dann wieder an den Punkt kommen wird, in 3, 4 Wochen zu sagen, jetzt müssen wir leider nochmal diese Bereiche, diese Betriebe, wie auch immer, schließen. Und ich weiß nicht, ob das nicht nochmal eine Spur schwieriger wäre. Das gut,
da ist halt die Frage, heute gab es ja zum Beispiel ein Urteil vom Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg, das eine Ausgangssperre gekippt hat. Also die Frage ist natürlich auch, wie man mit solchen Urteilen umgeht und ob da nicht auch die Gefahr besteht, dass sowas auch Akzeptanz am Ende mindern kann, wenn man nicht auf die Inzidenzen guckt. Also wenn man sagt, wir ziehen es jetzt so lange durch und haben eigentlich super niedrige Inzidenzen. Ich meine, das ist im Saarland noch nicht der Fall. Wir sind ja immer noch so ein bisschen überdurchschnittlich. Aber ich glaube, der Punkt, den du damit meinst, ist halt super entscheidend, nämlich dass es um Akzeptanz geht, weil am Ende geht es halt um das Verhalten jedes Einzelnen. Und das funktioniert ja nur, wenn die Menschen die Maßnahmen akzeptieren. Und weil sonst, wir können halt schlecht kontrollieren, mit wie vielen Menschen du dich jetzt letzte Woche getroffen hast, ob du irgendwie jeden Tag bei einer anderen Familie zu Hause warst, so, ne, das ist ja vollkommen klar und deswegen ist die Akzeptanz super wichtig. Und aber auch irgendwie Zahlen, Fakten, Daten, da muss ich sagen, das ist halt auch einfach ein wichtiger Punkt und da fehlt es mir gerade so ein bisschen.
Ich fand tatsächlich die Entscheidung, die dann heute vom Gericht getroffen wurde, gut, weil es halt nochmal zeigt, dass man immer wieder neu abwägen muss, ob Maßnahmen noch verhältnismäßig sind. Und ich glaube, da ging es ja um diese nächtliche Ausgangssperre. Und da ist natürlich dann auch schwierig zu argumentieren, wenn Zahlen wirklich am Sinken sind und fallen, dass man dann nachts zum Beispiel diese Ausgangssperre weiterhin hat. Weil das ja schon auch eine einschneidende Maßnahme ist. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, sei das, wenn man abends nach Hause läuft von einem Besuch, den man noch machen darf und oder wenn man einfach spazieren gehen möchte oder Ähnliches. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch immer wieder an Verhältnismäßigkeit denken. Ist das das mildeste Mittel? Ist das noch angemessen? Und genau diese Aufgabe haben ja auch die Gerichte und befassen sich halt auch oft mit Eilanträgen. Zum Beispiel hier im Saarland hatten wir das ja auch schon öfter und finde das Wort kassieren irgendwie immer doof, aber kassieren ja auch die ein oder anderen Maßnahmen dann wieder, wo dann Landesregierung wie auch immer nochmal nachjustieren muss. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, vielleicht sogar auch für die Akzeptanz, dass die Leute sehen, da wird nicht irgendwie irgendwas entschieden, sondern das Ganze wird überprüft darauf, ob das überhaupt noch verhältnismäßig und in Ordnung ist, wie es ist. Und ich hoffe, zumindest habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung am Kippen ist, sage ich mal. Das, also ich sehe das viel in Kommentaren, aber auch so im Verhalten von Leuten jetzt hier so in meinem Umkreis. Die Tage bin ich abends heimgelaufen, dann bin ich auch an der Gruppe von vielen Jugendlichen vorbeigelaufen. Dann wollte ich aber natürlich auch nichts sagen, so, weil das ja auch sich komisch anfühlt. Aber da habe ich dann schon gemerkt, das habe ich die letzten Wochen weniger wahrgenommen. Und da kann ich jetzt halt aus den letzten Tagen berichten, dass ich jetzt ganz subjektiv den Eindruck hatte, dass wieder mehr Leute auf der Straße unterwegs sind und sich auch treffen. Und ich glaube, das ist echt gefährlich, weil wir einfach alle nicht wissen, wie das mit den Mutationen in den nächsten Wochen laufen wird.
Ja, also es ist schwierig. Ich verstehe den Impuls da, sich nicht einzumischen. Ne? Also das ist, aber ich glaube, da das macht natürlich auch viel mit einer Gesellschaft, ja. Also gerade für diejenigen, die dann sozusagen super restriktiv sind, sich an alle Regeln halten, dann ist es schwer zu sehen, dass vielleicht der Nachbar das nicht so sehr tut oder halt irgendwie die Gruppe Jugendlicher, die sich dann doch trifft auf ein Bier, wo auch immer, ne? Mhm. Also ich glaube, und das darf man halt auch nicht verkennen, dass das krass ist für eine ganze Gesellschaft. Und genau, ich muss erst mal sagen, dass ich wahrscheinlich nur 4 Fragen an dich habe, weil aufgrund meines Ortswechsels, den ich heute gezwungenermaßen machen muss hier in Berlin, kann ich eine Frage nicht machen, aber das kann ich dann gleich erklären und käme aber schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar reden wir viel über Bildung, wir beide auch, nämlich die Frage, wie kann das gerade alles funktionieren und aber auch immer wieder mit der Feststellung, wie super wichtig Bildung ist. Und wir haben ja im Bundestag und als SPD-Bundestagsfraktion dazu beigetragen, dass jetzt 6,5 Millionen Euro für digitale Bildung ausgegeben wurde, für die ganz unterschiedlichsten Maßnahmen. Das geht in die Länder und die Länder setzen das dann um. Und da habe ich heute ganz viel drüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, kannst du dich eigentlich noch an die Zeit erinnern, wo es in Schulen Overhead-Projektoren gab?
Ja, tatsächlich schon. Ich muss sagen, meine Schule war relativ modern, würde ich im Nachhinein sagen, weil wir hatten so ab der 10., 11. Klasse wurden diese Smartboards eingeführt und die Tafeln eigentlich weitestgehend ersetzt. Das war schon für auch damalige Verhältnisse krass. Also ich habe 2014 Abi gemacht. Und da war das schon hochmodern. Also da hatten wir auch echt viele Lehrerinnen und Lehrer, die damit echt nicht so gut zurechtgekommen sind. Auch ein paar von diesen Smartboards, die dann leider irgendwie in Reparatur mussten, weil man halt mit, keine Ahnung, Filzstiften oder Edding oder so drauf geschrieben hat. So richtig klischeehaft. Aber ich erinnere mich auch noch sehr gut, gerade so in den alten Bio- und Chemiesälen, da hatten wir halt diese Overhead-Projektoren. Und ich erinnere mich vor allem an das mega gute Gefühl, wenn die Lehrerin oder der Lehrer mit dem Fernsehwagen reingekommen ist. Das war bei uns so ein Wägelchen und da stand da so ein alter Fernseher drauf. Und wir haben irgendwie immer vor den Ferien, seit der Sommerferien, egal welche Ferien, in der Woche davor super viele Filme geguckt. Und das war natürlich immer das Allerbeste. Vor allem, wenn es so richtig lange Filme wie Titanic waren, die sich dann über 8 verschiedene Termine gezogen haben.
Ach so, ihr habt noch nicht mal irgendwelche Bildungsfilme geguckt, sondern so richtig, oft, richtig gute Kinoschlager.
Was heißt, dass Titanic keine Bildung ist, Fiete?
Naja, gut, nee, das
muss man gesehen haben.
Im Geschichtsunterricht ist Titanic auf jeden Fall richtig. Ne, tatsächlich kann ich mich eher an so Filme dann halt, wo Theaterstücke verfilmt waren, wo wir die Lektüre im Deutschunterricht hatten. An sowas erinnere ich mich eher als an so hier so Hits wie Titanic, am besten noch Notting Hill oder sowas.
Und wir haben auch Fluch der Karibik geguckt, weil da erinnere ich mich auch dran, weil ich den vorher nie gesehen hatte und ich fand den, ich habe Angst vor einem Shitstorm, aber nicht gut und weiß auch, dass wir das dann immer im Unterricht gucken mussten und ich davon sehr genervt war. Aber wir haben jetzt auch hier gerade einen Kommentar, der sagt, dass es zum Teil heute in den Schulen noch Overhead-Projektoren gibt und dass das manchmal die digitalste Variante ist. Also das ist, finde ich echt krass. Was mich halt auch nochmal da interessieren würde, wie auch Handys und so in den Unterricht also eingearbeitet werden. Bei uns war das früher so absolutes No-Go. Und man hat immer so unterm Tisch schnell irgendwie noch SMS rausgeschickt, wie auch immer. Und ich musste auch ein paar Mal das Handy abgeben, weil ich habe es schon auch sehr extensiv schon damals betrieben.
Das ist krass, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, Kira. Du bist so... Hast du es ja gar nicht so mit eigentlich.
Nee, ist gar nicht mein Ding, ne?
Überhaupt nicht. Ja, ich glaube aber, dass das halt genau die Herausforderungen sind, ne? Dass es halt irgendwie klar sein muss, dass das Handy nicht verteufelt wird, sondern dass man eher den Umgang damit lernen muss in der Schule. Und ich muss kurz, meine Aufnahme ist unterbrochen worden.
Oh je, dann
muss ich dir kurz sagen. Genau, dann ist das so und jetzt ist, glaube ich, alles weg. Okay, Kira, dann muss ich dir leider sagen, dass das halt mal wieder gescheitert ist. Für alle zum Hintergrund, wir versuchen ja immer das Ganze, was wir hier besprechen, auch aufzuarbeiten in einem Podcast und das scheitert immer mal wieder und es ist jetzt leider auch gescheitert. Es tut mir sehr leid, Kira.
Nicht schlimm, ich versuche später.
Was macht es mit dir?
Du machst mich zu müden, aber ich versuche es mir mit anmerken zu lassen. Alles gut. Ich gucke, dass ich mir das Beste draus machen kann. Wird schon. Alles gut, Fina.
Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Overhead-Projekt, Projektoren und Umgang mit Handys in der Schule. Ich muss sagen, ich frage mich gerade, wo für Overhead-Projekten sonst so, Overhead-Projektoren sonst so genutzt, sonst so genutzt wurden auf der Welt. Die wurden ja wahrscheinlich nur für Schulen entwickelt.
Ja, ich schätze auch für so Vorlesungen, vielleicht noch an der Uni, aber ansonsten glaube ich.
Na, dann, war ist das die, dann ist die Zeit der Overhead-Projektoren und ihren HerstellerInnen vorbei, muss man genau so sagen. Und ja, genau, weil meine zweite Frage wäre gewesen, ich hätte dir jetzt einen Song vorgespielt und du hättest raten müssen, welcher das ist. Aber dafür hätte ich noch ein weiteres Endgerät gebraucht, apropos Endgeräte. Und ich drehe die Frage einfach rum. Kannst du dich noch an den Songtitel von Mission Impossible erinnern? Nee. Ich hätte ihn dir jetzt gerne vorgespielt. Ich würde
und vorsingen?
Kann ich leider auch überhaupt nicht. Nein, auf keinen Fall. Es tut mir leid, ich bin da wirklich nicht talentiert für. Aber ich musste da am Wochenende nämlich voll dran denken, so dieses Mission Impossible und dann schwebt, keine Ahnung, Tom Cruise so von Haus zu Haus und das war irgendwie auch so ein 90er-Film, weil die SPD ja unter dem Motto Zukunftsmissionen so ein bisschen das Wochenende bespielt hat. Und das hat mir echt inhaltlich voll gut gefallen. Und deswegen wollte ich da auch noch kurz mit dir drüber reden und fragen, hast du das überhaupt mitgekriegt?
Ja, ich habe tatsächlich am Sonntag um 14.35 Uhr, was voll die schiere Uhrzeit war,
gute Zeit,
der Pressestatement oder was das war von Olaf Scholz gehört, zur digitalen Auftaktklausur der SPD. Und muss schon sagen, ich fand es sehr gut. Also ich habe dann auch danach, Jonas und ich haben es zusammen gehört, zu Jonas gesagt, dass ich halt krasse Unterschiede zur letzten Bundestagswahl sehe. Also klar, es ist jetzt noch ein langer Weg im Wahlkampf und so weiter. Aber damals war mit Martin Schulz, finde ich, der Kandidat so voll darauf angelegt, auf das emotionale und auf das soziale Gerechtigkeitsthema zu gehen und auch eher sehr auf eine positive Weise polemische Reden zu halten, die eher ans Herz gehen.
Okay.
Und ich finde, Olaf Scholz macht so richtig das Gegenteil mit sehr gut ausgefüllten Thesen, die schon sehr genau werden. Jetzt zum Beispiel, wenn man an den Bereich ökologische Wende denkt, hat er ja von Abschaffung EEG-Umlage gesprochen und Wasserstoffstandort stärken und so weiter. Also da waren ja schon einige konkrete Punkte dabei. Und das fand ich war bei Martin Schulz nicht so. Und ich glaube, vielleicht hat die SPD dann da auch so ein bisschen umgeschwankt, weil sie letztes Mal festgestellt haben, dass man halt einfach mehr konkrete Punkte vielleicht frühzeitig braucht, damit der Wähler, die Wählerin weiß, was er sie bekommt. Und weil es halt den Führungsanspruch, finde ich, nochmal anders klar macht. So, die SPD hat jetzt irgendwie vorgegeben, für was sie steht, was irgendwie die Zukunftsmissionen sind. Und genau, glaub, und jetzt müssen die anderen nachlegen.
Ah, stimmt.
Ja, genau. Das kann auch sein.
War das? Nee, das war das.
Sehr gut. Ja, und wie hast du es wahrgenommen? Also
ja, voll,
du warst wahrscheinlich dabei sogar.
Ich finde deine Beobachtung super spannend, weil tatsächlich hatte ich die nicht. Ich war auch mit dabei und habe aber natürlich auch um 14.35 Uhr, da ich leider noch im Flieger, habe mir es im Nachhinein dann noch angehört, habe aber auch die ganze Debatte dazu als total tiefgehend und inhaltlich super spannend empfunden. Gerade diese Frage nach, wir wollen ein klimaneutrales Industrieland werden. Das ist ja für uns als Saarländerinnen total entscheidend. Das können manchmal gar nicht so alle nachvollziehen. Ja. Aber wir sind halt einfach immer noch ein Bundesland, das extrem geprägt ist von Industriearbeitsplätzen. Und das wollen wir ja natürlich auch erhalten. Aber trotzdem muss es ja auch fortschrittlich irgendwie ausgefüllt werden. Wir müssen die Betriebe in die Lage versetzen, auch das CO2-frei, klimaneutral hinzubekommen und trotzdem die Arbeitsplätze zu erhalten. Ich glaube, das ist so das Ding. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich glaube sozusagen, dass die SPD, wenn ich jetzt so mir alle Parteien anschaue, die Partei ist, die wirtschaftspolitisch an der Stelle und industriepolitisch für mich die höchste Kompetenz hat, weil sie nicht nur einen Teil dieses Problems, dieser Transformation sieht, sondern halt sozusagen gesamtheitlich dass die, also die strukturpolitische Frage, die dahinter steht, die Arbeitsmarktfrage, also die arbeitspolitischen Fragen, die dahinter stehen, und die wirtschaftspolitischen Fragen, die dahinter stehen, und die klimapolitischen Fragen, die dahinter stehen. Und das hat mir super gut gefallen, dass wir das auch mal nochmal als SPD, ich weiß ja, dass wir das können, ne? Ich kriege das ja mit, wir haben so viele tolle Wirtschafts- und Umwelt- und Klimapolitiker, aber dass wir das auch nochmal so ganz klar benannt haben als eins der Themen für die Bundestagswahl, die auch mit Olaf funktionieren, weil er ist halt einfach jemand, der inhaltlich super, super stark ist. Und das muss man halt einfach sagen. Ich kann das, was du eben gesagt hast, voll gut nachvollziehen, weil wir waren ja alle so ein bisschen gehypt von diesem Martin Schulz-Zug. So war der.
Ja, das war so.
Das war damals ein Zug. Und ich meine, ich fand es auch toll. Und mir ist das auch irgendwie, ich habe mir auch stundenlang Reden von Martin Schulz angehört, weil die wirklich auch sehr, ja, sehr
voll
gut
haben
waren,
mich berührt,
ne? Also so. Aber vielleicht, und das war ja so, kam zwischendurch, und hinterher weiß man es ja eh immer besser, auch so ein bisschen als Vorwurf, wir haben es nicht durchdekliniert. Was bedeutet das
genau
denn? Also, ne, was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Und irgendwie bedeutet das ja auch, dass die Menschen gerade bei uns vor Ort irgendwie eine Perspektive haben auf Arbeitsplätze. Und dann müssen wir politisch ja auch irgendwie definieren, was das heißt, ja, für so krass CO2-starke Industrien wie die Stahlindustrie oder so. Und das finde ich sehr, sehr spannend und hoffe, dass wir das auch schaffen, das rüberzubringen. Ich merke das immer sehr, dass das halt einfach so ein super komplexes Thema ist und für die Menschen auch natürlich, außer sie arbeiten in diesen Industrien, relativ weit weg ist, aber für alle Saarländerinnen und Saarländer entscheidend ist, was da passiert. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich so, deswegen kam wahrscheinlich auch immer ein bisschen dieses Mission Impossible Ding in meinen Kopf, weil ich so das Gefühl habe, das ist eine Mission und die SPD hat die halt, aber die ist halt auch echt nicht einfach zu hinzukriegen. So.
Ja, ich hatte heute Mittag ein bisschen unangenehme Erfahrungen gemacht, aber ich war auf Clubhouse zu einem Talk eingeladen. Und es war, ohne dass ein Thema vorgegeben war. Und dann wurde eher so geschaut, in welche Richtung das Gespräch verläuft. Und es hat mega spannend gestartet mit der Perspektive von Kindern und Jugendlichen in der Krise jetzt. Hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen und auch gerade eben nochmal im bildungspolitischen Bereich. Und dann ging es aber so ein bisschen auf SPD und Olaf Scholz. Und da ist mir halt nochmal aufgefallen, wie für manche es schwierig ist, überhaupt irgendwelche Erfolge der SPD anzuerkennen. Und dann war ich echt, ich habe mich richtig geärgert gehabt in dem Gespräch, weil dann wieder dieser typische Vorwurf gekommen ist, es wird zu wenig gemacht und zu viel Kompromiss und man hätte das und das besser oder anders machen können. Aber auf der anderen Seite auch alle Erfolge irgendwie abgesprochen werden. So, ich habe dann natürlich nochmal versucht, weil es ja auch einfach, man gerät dann ja in so eine gefühlte Abwehrhaltung, weil man ja für die SPD auch ein Stück weit, ne, man Herz pocht dafür.
Und waren das und andere ParteipolitikerInnen?
Nee, tatsächlich nicht. Also,
okay, spannend.
Ja. Und da fand ich dann aber so ein bisschen krass, weil ich finde halt immer, nur Anti sein ist halt nicht genug. Also ja, man muss jetzt nicht Olaf Scholz hypen oder die SPD hypen. Es kann berechtigte Kritik geben. Das ist auch völlig in Ordnung. Kann man äußern. Aber ich finde halt immer, da nur zu sagen, ist eigentlich alles scheiße gewesen und wurde zu wenig gemacht, ist halt auch nicht genug. Und dann auch gar nicht anzuerkennen, die Erfolge. Und dann denke ich mir halt manchmal, kommt nur mir das so vor? Oder wie kann man denn zum Beispiel Einführung Mindestlohn, Grundrente und so viele faktische Verbesserungen, wie jetzt auch nur ein Beispiel in der Fleischindustrie, wie kann man das denn alles nicht anerkennen? Also ich hätte Mindestlohn auch lieber auf 15 Euro und fände das irgendwie gerechter. Aber anders hätten wir halt gar keinen Mindestlohn. Und das nervt mich manchmal, weil dann bist du in so einer Debatte und versuchst halt irgendwie die Perspektive aufzuzeigen. Aber ich, um das Ergebnis vorwegzunehmen, ich bin nicht durchgedrungen.
Nee, aber ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Ding, ne? Also was bedeutet Kompromiss in der Politik und wie weit, ne? Also und dann hängt damit zusammen ja auch die Frage, was bedeutet Mehrheiten organisieren in der Politik? Also es ist ja einfach genau das. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist, das irgendwie aus einer sehr radikalen Position zu verstehen. Es gibt Themen da, also beziehungsweise ich kann das sehr, sehr gut verstehen an vielen, vielen Punkten, dass man sagt, okay, und ich glaube, das Spannende ist ja auch, es braucht ja immer eine Zivilgesellschaft, die weiterhin die 100% fordert. Das ist ja gar nicht der Punkt. Das muss man sich ja auch irgendwie klar machen, dass es weiterhin Menschen braucht, die sozusagen für eine Veränderung kämpfen. Ja, aber dann Politik vorzuwerfen, sie würde das nicht tun, ist halt einfach wirklich irgendwie verkennt so ein bisschen die Realität. Ich sage das immer wieder, wir haben, wenn wir es gerade eigentlich sehen, eine strukturell konservative bis rechte Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ne? So, das ist momentan, also wenn du dir sozusagen anguckst, wie die Fraktionen so aufgestellt sind, ist es gerade nicht so, dass wir extrem progressive Mehrheiten haben, um gesellschaftspolitisch extrem gut voranzukommen oder auch klimapolitisch. Also da ist es halt auch einfach so, dass wir immer noch an der Stelle, klar, wir haben eine Koalition, die auch eine Mehrheit darstellt, aber die ist halt einfach eine, ich sag mal, eine sozial-konservative Koalition, wo man das auch immer mitsehen muss. Und ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, man darf dann halt nicht in diese Rechtfertigungsnummer fallen, sondern man muss auch wirklich dann auch sehen, was man alles erreicht hat, weil es ist einfach sehr viel. Und manchmal ist es mir auch zu blöd, aber auf der anderen Seite müsste man dann halt mal die Frage stellen, was sozusagen in anderen Koalitionen, die mal möglich gewesen wären, das darf man ja auch nicht vergessen, möglich, also was die rausgeholt hätten. Mhm. Ne? Also ist ja auch vollkommen klar. Deswegen, also es ist schwierig, aber ich glaube, es zeigt noch mal ein bisschen dafür, dass wir vielleicht noch mal für progressive Mehrheiten kämpfen.
Ja, total.
Und um sozusagen den Kompromiss, den es dann auch geben wird, muss man ja auch klar sagen, aber dass der vielleicht für viele Menschen, naja, akzeptabler wäre, ist das das richtige Wort? Ja, ich glaube schon, ja.
Hier hat gerade die Frage noch ganz kurz, ob wir glauben, dass das mit anderen Mehrheiten im Bundestag anders aussähe. Das glaube ich schon. Also gerade bei mal ein paar konkrete Beispiele zu machen. Ich glaube, die Ehe für alle zum Beispiel hätte viel früher umgesetzt werden können in einem progressiveren Bündnis. Oder auch die Debatte rund um 219a aus dem Gesetzbuch zu streichen. Ich glaube, auch das wäre möglich gewesen mit anderen Mehrheiten. Und so sehe ich es auch gerade im sozial-ökologischen Bereich, wenn wir über die Forderungen von Fridays for Future sprechen oder auch anderen Verbänden, die uns eigentlich jetzt seit Jahren darauf aufmerksam machen, dass halt mehr passieren muss. Und ich glaube, dass es halt dann schon oft an dem Bremsklotz CDU liegt. Und
klar, also genau das meine ich ja. Ne? Also wenn man sieht, wer eigentlich gerade die Mehrheit stellt, ist das CDU, FDP und AfD. Also wenn ich rein nach sozusagen nur einfach die Mehrheit in diesem Haus, und die ist halt einfach konservativ bis rechts an der Seite. Und ich sag mal, die progressiveren grünen, linken Parteien haben halt einfach gerade keine Mehrheit. Deswegen, klar, natürlich, das hängt immer an Mehrheiten. Und am Ende hast du jetzt zwei extreme, so gesellschaftspolitische Fragen benannt.
Ja, total.
Ich auch glaube, da hätte man in anderen mit anderen Koalitionen auf jeden Fall viel mehr umsetzen können. So. Mhm. Aber das ist auch irgendwie in der momentanen Situation relativ müßig, immer wieder zurückzublicken. Also man kann zurückblicken und sagen, die Grundrente ist gut, der Mindestlohn ist gut, aber man muss auch irgendwie nach vorne gucken und sagen, okay, ja, was wollen wir denn am 26. September?
Das stimmt,
und
absolut,
das entscheiden ja irgendwie alle, die uns zuhören, zusehen, was sie eigentlich dann danach wollen. Und ich glaube, darum geht's am Ende. Und genau, aber eine gute Frage, könnten andere Mehrheiten. Klar, genau, darum geht's. Vor allen Dingen am 26. September.
Ja, total.
genau. Ich würde mal dann vielleicht gerade weitermachen, weil ich da finde, das passt ganz gut. Und zwar, liebe Kira, ich sage dir jetzt eine Zahl, beziehungsweise ich sage, jeder 207. Bundesbürger ist. Ja, also wenn du abzählst, immer beim 207. ist der so etwas.
Ja.
Ne? Und dann darfst du jetzt, ich habe erst überlegt, ob ich es dir komplett offen lasse, aber dann dachte ich so, okay, nee, ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten.
Okay, das ist super, ja? Sehr solidarisch.
Genau. Also A, jeder 207. Bundesbürger ist, beziehungsweise kennt jemanden, der an Corona infiziert ist. B, wählt die AfD.
Ja.
C, ist SPD-Mitglied.
Okay, Fangen wir mal von vorne an. Ich
Ja.
glaube, ich glaube tatsächlich, dass es mehr als jeder 207. ist oder wie auch immer die Zahl war,
Ja.
der oder die jemanden kennt, der an Corona erkrankt ist. Weil wenn ich jetzt so in meinem Umfeld und das alles mitbekomme, da ist es mittlerweile eher andersrum, dass man kaum noch jemanden findet, der niemanden kennt, der es hatte. Also würde
Okay.
ich A ausschließen.
Okay. Wie viele
So.
Personen kennst du?
Die Corona
Oder?
hatten schon einige, also ich würde schon
Okay.
sagen 10 oder
Also
so.
ist es schon so, dass also schließt du A aus?
Ich schließe A auf jeden Fall aus.
Okay, B wählt die AfD.
Im Bund natürlich, weil sonst
Genau,
kann man ja nicht,
es ist
ja.
immer alles eine
Nee, ist zu viel, weil so
Bundesbürger.
viel Prozent hat die AfD nicht.
Okay, finde ich
Also B
spannend.
ist raus, dann müsste es ja C sein. Wobei man dann überlegen müsste, wie viele Mitglieder hat die SPD. Da gab es ja generell bei allen Parteien über die letzten Jahrzehnte krasser Mitgliederschwund. Aber immer noch ist die SPD natürlich im Vergleich zu zum Beispiel den Grünen oder wie auch immer sehr mitgliederstark. Zum Beispiel im Saarland, vielleicht um mal in die kleinere Ebene zu gehen. Wie viele Mitglieder haben wir da? Waren das nicht 18.000? Kann das sein? So
Würde ich auch
roundabout?
sagen, ja.
So, 18.000.
Jetzt müsste man wissen, wie man es
Wie viel
ausrechnet.
Einwohner hat Saarland, also Saarland generell hat knapp unter 1 Million? Dann ist es ziemlich wenig, ne? Also, ja, tatsächlich,
Tja,
da ich ja nach dem Ausschlusskriterium gegangen bin, bleibt mir nur noch C. Aber Fine, bitte setz uns ins Bilde. Oder
okay,
vielleicht warten wir noch
jeder.
1 Minute. Vielleicht
Ja,
können wir
genau, du kannst
diejenigen, die
noch,
uns
ja.
Und auch diejenigen, die uns
Wir können
zuschauen,
zum
könnten auch mal einen Tipp
Mitraten,
abgeben.
genau,
Genau.
zum Mitraten
Ja.
an Regen.
Also A, B oder
So.
C, das Telefonjoker gibt es ja in dem Fall leider nicht.
Nee. Ich rechne hier mal parallel auch noch ein bisschen rum, weil du ja jetzt echt spannende Thesen aufgelegt hast.
Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es ja auch B ist zu viel. Nee, also ich glaube, es müsste C sein, aber dann hätte die SPD wahrscheinlich, dann hätte die SPD ja ultra viele Mitglieder, was super schön wäre.
Also es gibt, alle sind auf deiner Seite, Kira.
Danke.
Und es ist tatsächlich so, dass jeder 207., ne, siebte, hast du eben gesagt, das ist wahrscheinlich richtig, SPD-Mitglied ist. Wie krass ist das
Yay, voll
bitte? Ne?
schön.
Also es ist ja wirklich,
Ja.
wirklich krass, weil es hört sich viel an, ist jetzt tatsächlich nicht so viel, wenn man überlegt, dass, weil du eben gesagt hast, da hätten viel mehr Leute die AfD gewählt. Es haben natürlich, glaube ich, über 5, knapp 6 Millionen Menschen die AfD gewählt, wenn ich das richtig sehe. Das ist immerhin die größte Oppositionspartei an der Stelle. Deswegen haben noch viel, viel mehr Menschen die AfD gewählt, als SPD-Mitglieder sind. Nur um das mal zu sagen, mit den Corona-Infizierten, da hätte ich jetzt keine Referenzzahl für, weil das habe ich mir einfach ausgedacht.
War, ich habe mal
Aber
irgendwo jeder 26. gelesen. Ich glaube, das habe
krass.
ich irgendwo gelesen. Kennt jemanden oder hatte es
Ah,
selbst?
okay,
Irgendwie
ja,
sowas
siebte?
in die
Ah, ja,
Richtung.
okay,
Aber
ja,
das hatte
genau.
ich irgendwie, ich kann es jetzt gerade nicht mehr wiedergeben, aber irgendwo, glaube ich, habe ich es mal gelesen vor ein paar Tagen. So.
Genau, da hat jemand, rechnet uns das vor, wie das ist, genau. Es sind knapp 400.000 oder ein bisschen mehr als 400.000 sogar. Und das ist schon krass. Also wenn du dir überlegst, wenn du in zum Beispiel einem Raum bist, wo 400 Menschen sind, bei einer größeren Veranstaltung, die jetzt nichts mit der Politik oder der SPD oder dem, was du machst, zu tun hat, und da kannst du davon ausgehen, dass ein, zwei Genossen auf jeden Fall mit am Start sind.
Ja, voll schade,
Und
dass es
das,
dann nicht mehr sind.
ja, genau. Aber das ist halt, glaube ich, so ein bisschen unser Job. Aber ich fand es noch mal ganz spannend. Diese Zahl wurde am Wochenende auch bei dieser Klausur genannt und ein Kollege von mir hat das heute getwittert und dann dachte ich,
Ja,
okay,
voll gut, Fina. Ja, sehr
die
schön.
Frage stelle ich
Ja.
auf jeden Fall auch der Kira, weil sie intuitiv zu beantworten ist und du nicht deinen Taschenrechner auskramen
Ja,
musstest.
zum Glück. Aber Fine, kriegst du heute noch mit, dass irgendwie aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis Leute in die, also in die SPD eintreten?
Ja, tatsächlich passiert das noch. Also natürlich war es bei mir auch so ein bisschen mit meinem Wahlkampf und dadurch,
Ja.
dass ich dann prominenter für die für die SPD eingetreten bin und so öffentlich wurde, dass dann halt auch wirklich Menschen um mich herum sozusagen auch deswegen sich entschieden haben, Mitglied zu werden. Da war das noch mal ein bisschen mehr. Aber ich kriege es immer noch wieder mit, ne, dass Leute mir dann schreiben, die ich vorher aus irgendwelchen anderen Kontexten kannte, ich habe mich jetzt irgendwie dazu entschieden. So, und ich habe das Gefühl, dass das zwar immer so ein bisschen wellenartig ist und hat auch was mit Anlässen zu tun. Also es gab zum Beispiel letztes Jahr, darüber haben wir ja auch ein bisschen geredet, über diese Kämmerich-Wahl, da gab es, glaube ich, nochmal so, da haben mir nochmal ein, zwei Leute gesagt, dass da kann ich kann nicht irgendwie zuschauen, was gerade irgendwie abgeht in unserer Gesellschaft. Deswegen, ne, will ich SPD-Mitglied sein. Und aber wie ist es denn bei dir? Hast du da noch aktiv Leute aus deiner Schulzeit oder so, die sagen, ja, Kira, ich bin jetzt Genossin?
Also letzte Woche ist eine gute bekannte Freundin, würde ich sagen, eingetreten. Und cool. Da habe ich mich wirklich auch sehr gefreut. Also ich kriege das schon auch öfter mal mit, so in meinem Bekannten- oder Bekanntenkreis oder Umfeld, dass da Leute Interesse äußern, manche auch Mitglied werden. Aber da habe ich mich wirklich sehr gefreut gehabt, weil natürlich ist es so, wenn man jetzt so eine aktive SPDlerin wie eine von uns beiden im Umkreis hat, ist es ja schon relativ früh mal Thema und da versucht man ja immer irgendwie zu werben und legt immer alles in die Waagschale so. Ja. Und wenn man dann aber irgendwie nach mehreren Jahren noch mal jemand eintritt und dann vor allem auch das Schöne nicht irgendwie aus Solidarität mir, dir oder wie auch immer gegenüber, sondern so richtig aus Überzeugung, da muss ich dann schon sagen, das toucht mich, finde ich super.
Nee, aber ich muss auch sagen, dass auch in dem Zuge, ne, des Wahlkampfs, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da sind echt viele Menschen um mich rum dann auch eingetreten.
Auch voll schön.
Genau, ich fand es auch schön, aber ein paar von denen sind so krass, also die sind heute super aktiv geworden, also ne, also die hätten vielleicht, denen hat vielleicht der Anlass gefehlt, aber im Herzen waren sie immer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und das fand ich krass, also ne, dass die halt sozusagen wahrscheinlich ihr Leben lang, ich sag nur mal das beste Beispiel, ich oute ihn jetzt hier, ist mein Papa.
Ja, voll schön.
Irgendwie immer damit mit dem Gedanken spielt, dass dann sich dazu entschlossen hat und dann jetzt wirklich heute sehr überzeugt ist, beziehungsweise wahrscheinlich einfach schon immer das überzeugt stimmt, war, aber das auch einfach als Nichtmitglied überzeugt von der Sozialdemokratie gewesen ist. Und das fand ich auch echt immer ganz cool mitzuerleben, dass das so funktioniert, ja. Dass man sich auch, egal ob man irgendwie 18 ist oder 65, noch dazu entscheiden kann, Politik aktiv mitzuentscheiden. Das ist vielleicht auch nochmal eine Message, die heute hier rausgehen kann.
Das stimmt, ja.
Und genau, ich komme ganz, ganz gut durch mit meinen Fragen.
Ja, voll gut.
Ich bin bei 4 und meine 5. Frage ist vielleicht auch nochmal so eher eine von der Politik weg. Bringende gute Abschlussfrage. Und zwar habe ich entdeckt, dass wir beide eine kleine heimliche Leidenschaft für den Saarländischen Rundfunk und seine Fernsehshows haben.
Ich weiß
und
ganz deswegen, genau, was da anfängt.
Ich will nur fragen, was deine weil ich kann mich nicht entscheiden, was deine Lieblingssendung im Saarländischen Rundfunk Fernsehen, also im SR Fernsehen ist.
Ja, also bei mir ist es ganz klar mit Herz am Herd. Das gucke ich wirklich super gern. Ich finde das so schön. Ich mag sowohl den Cliff Hämmerle, der da der Koch ist, vielleicht für alle, die es noch nicht kennen. Es ist so eine saarländische Kochserie, die immer sehr schön im Grünen irgendwo stattfindet, irgendwo im Saarland, oft so in Richtung Fliesgau. Letztes Mal war auch eine Saarlouis-Folge dabei. Und es ist immer super schön angerichtet. Dann werden feine Gerichte gekocht.
Die große Saarlouis-Folge.
Aber auch gute Tipps, die man halt wirklich easy mal übernehmen kann. Und es ist immer, also nicht immer Hausmannskost, aber es sind so Sachen neben Bœuf Bourguignon.
Ah, okay. Nee, jetzt am Samstag gab es
Entrecôte. Ah, genau, da gab es
Entrecôte. Die Folge hast du wohl verpasst.
Mit Nudelsalat natürlich habe ich sie verpasst.
Genau, ja, aber danach kommt ja, und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ich glaube, das heißt einfach Flohmarkt mit Michael Friemel und immer einer anderen Person. Und da kann man dann anrufen und kann sagen, ich hätte gerne, keine Ahnung, da hinten steht so eine krasse Keramikfigur, die sieht so und so aus, was sollen die kosten? Okay, dann nehme ich die. Also Flohmarkt im Fernsehen. Und ich finde, wenn man sich mal wirklich überlegt, ist das so ein geniales Konzept.
Bahnbrechend,
ja. Oder?
Aber du stehst doch auch sowieso auch im Real Life, sofern kein Corona ist, auch auf Flohmärkte, oder?
Ja, voll.
Also
Also
jetzt
das
hast du
könnte ich ja
wahrscheinlich nicht mehr
wirklich.
so die Zeit wie
Nee, genau.
Celebrate,
Genau. Ich bin,
ne?
ja, oder ich bin auch so jemand, der halt mal nach Frankreich ins Emmaüs fährt. Ich weiß nicht genau, das kennen vielleicht auch, kennst du vielleicht auch oder viele, die uns. Nee, es gibt in
Nee.
Frankreich eine Organisation, die heißt Emmaüs. Und da finden Menschen, die obdachlos waren oder genau irgendeine Suchterkrankung hatten, finden da sozusagen eine Arbeitsgelegenheit und die räumen halt Wohnungen aus und bereiten die Sachen auf und verkaufen die dann in so richtigen, wie so Möbelhäuser. Da
Ach,
gibt's
krass,
in,
cool.
also wirklich in Forbach gibt's zwei sogar, in
Das
Saargemünd
kenne
gibt's
ich gar
eins,
nicht.
in Metz gibt's
Wow,
ein
ja.
ziemlich großes, wo ich kenne sie alle, also im Umkreis von, ich sag mal, 80, 90 Kilometer kenne
Ich
ich
kenne sie
alle
alle.
Emmaüs,
Ja.
genau. Und das ist auf jeden Fall für mich immer, dass wenn ich mal wirklich Zeit habe und mir die Zeit nehme, ins Emmaüs zu fahren. Das ist bei uns so ein Familiending. Mein Bruder hat ja auch eine Zeit lang in Berlin gelebt. Und dann ist er manchmal, selbst wenn er nur ein, zwei Tage in Saarbrücken war, um uns zu besuchen, dann hat er uns die Kinder übergeben und hat, ist dann erstmal 5, 6 Stunden ins Emmaüs gefahren.
Krasses.
Das ist total, das ist wirklich bei uns sehr wichtig in der Familie,
Dann
das
kommt daher auch
Emmaüs.
so ein bisschen deine Vorliebe für so ein paar Vintage-Sachen und so, oder?
Genau. Auch
Ja.
alle Sachen, die ich so besitze, die so mehr oder weniger vintage sind, sind alle aus dem Emmaüs. Ich habe
Ja,
auch
ich
echt ein
erinnere
paar
mich
coole
an so ein
Klamotten und so
schönes
von
Bild
ihm.
von dir. Da sitzt du auf so einer schönen, im Schneider sitzt auf so einer schönen Kommode. Ich glaube, das war mal dein Titelbild oder so auf Facebook. Irgendwie
Genau,
so, und das habe
genau.
ich gerade im Kopf gehabt, ja.
Genau, ja. Also da kann ich dir nur sagen, Emmaüs, falls du mal irgendwie auf der Suche nach coolen, günstigen Sachen bist. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber
Ja, voll der
deswegen,
gute Tipp.
ja, ne? Hier kann man noch echt noch was lernen in unserem kleinen Podcast hier oder Insta-Live. Genau, aber ich muss sagen, diese Flohmarkt-Sendung, die holt mich halt einfach genau da ab, ne? Also irgendwie im Bett liegen, samstags nachmittags, am besten einen kleinen Snack dazu und dann halt dort anrufen zu können und sagen, ich hätte gern den Snoopy aus Keramik da hinten.
Das habe ich
Ist
heute, habe ich diesen
wirklich.
kurzen Snoopy irgendwo gesehen,
Das war
der
voll das Ding. Und
irgendwie
alle haben angerufen und haben gesagt, oh ne, jetzt ist der Snoopy weg.
so.
Ich wollte
Ja.
so gern das Snoopy haben.
Ja,
Das war
das
wirklich
habe ich
ein
halt
großes
gesehen,
Ding.
dieses kurze Video.
Genau,
Das.
Snoopy gehen gut scheinbar. Das
Ja.
wusste ich auch nicht, ja. Und es ist wirklich einfach so ein gutes Konzept. Ich muss sagen, da muss Herz wie mit Herz am Herz. Da kann ich mich nicht richtig entscheiden, obwohl ich ja Essen sehr mag.
Aber hast du tatsächlich schon mal irgendwann, sei das über so, also über irgendein Fernsehformat, was gekauft?
Nee, ich habe auch
Ich
noch
auch
nie
nicht.
irgendwo. Hast du schon mal irgendwo angerufen?
Um was,
Oh, Kira,
oh
jetzt musst du
ja,
es erzählen.
um was zu gewinnen, meinst
Auch ja.
du? Ja, ziemlich unangenehm, aber ich bin ja hier in einer super ehrlichen Runde mit dir, Fine. Es ist nicht lange
Jeden
her, es war
Fall.
schon in diesem Jahr.
Echt?
Ja.
Es ist der 8. Februar.
Und ich habe, oh Gott, es ist wirklich unangenehm, aber ich hau's einfach raus.
Ja,
Ich habe
mach.
eine SMS mit Rose in der Werbepause beim Bachelor abgeschickt.
Oh, Kira,
Ja,
wirklich.
weil
Und
ich hatte
hast du
einfach, ich habe wirklich, ich habe das über Jahre
das?
nicht gemacht gehabt, und ich hatte das Gefühl, ich habe einen Gewinnertag. Und dann
Ja, du
kam
hast
diese
einfach
Werbung und
gefühlt,
ich habe halt einfach
ja.
gedacht so, Alter, das gewinne ich halt heute. Und es hat natürlich selbstverständlich, weil man es natürlich ja nie gewinnt, nicht geklappt. Und es waren jetzt auch
Klar
für die
nicht.
nächsten Jahre noch mal eine Lehre. Aber ich hatte so ein
Was
Gewinnertypengefühl.
kostet so eine SMS? Nur um das mal.
Ich glaube 50 Cent.
Na, okay. Ich sag mal, wenn es dann was geworden wäre mit den 10.000 Euro, hätte es sich gelohnt, ne?
Ja, voll. Wir hatten sie, es war halt auch aus so einer sehr witzigen Situation auf der Couch entstanden, und der, meine Schwester schickt schon Lachsmilies rein.
Ah ja, gut.
Ja.
Tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich auch noch nie getraut, irgendwo anzurufen. Nicht mal, noch nicht mal beim SR oder so, wenn es da irgendwie so Karten zu gewinnen gab. Meine Freundinnen haben das immer alle gemacht. Die haben immer super erfolgreich so in Luxemburg
Echt, die haben
richtig
auch was
coole Konzerte
gewonnen.
und so richtig gute Sachen gewonnen. Und deswegen, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Aber diese Flohmarktsendung, ah, ich
Fine,
sag dir.
irgendwann musst du da mal anrufen und dir deinen
Ja,
Traumteil ergattern.
vielleicht habe ich auch immer das Glück und da darf da irgendwie dabei sein oder sowas. Ich glaube, das würde mich auch ein bisschen froh machen, aber gut,
Naja.
das ist ja nochmal was anderes. Genau, ich brauche keine politische Talksendung, ich brauche Flohmarkt im SR-Fernsehen.
Ich finde, das könnten sie auch machen. Das wäre doch,
Ajo, Hermo,
das wäre doch
mal gut. Genau, das wäre auf jeden Fall mal gut. Sehr schön, Kira. Meine Fragen sind abschließend beantwortet, möchte ich sagen.
Du,
für heute.
Wir sind super gut in der Zeit.
Ja, wirklich, ne? So dass du irgendwie nicht so spät Abendessen.
Ja, ich habe natürlich noch nicht angefangen.
Ich habe halt wie immer schon um 17:08 Uhr habe ich schon zu Abend gegessen.
Ja, das ist wirklich, das ist so süß, Fine. Da geht mir richtig das Herz auf. Aber das ist ja auch gleich schon Schlafenszeit für dich, ne?
Ja, deswegen. Also das sind so Sachen, ich ziehe das einfach durch. Es tut mir sehr, sehr leid, dass es halt irgendwie mit der Aufnahme wieder nicht so gut geklappt hat. Ich hoffe, dass die Qualität halbwegs okay wird, wenn wir das trotzdem dann morgen hinbekommen. Jetzt haben wir so coole Mikros und alles und manchmal funktioniert es einfach nicht. Ja. Und es liegt in der Regel an mir.
Ja. Und es aber es lag auch schon einmal an mir. Also alles gut.
Genau, ich habe gesagt, also irgendwie muss man sich, also ich lasse mir was einfallen, okay?
Ja. Ich traue dir, Fine, wird schon. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Montag, wie immer.
Fand ich auch voll, auf jeden Fall. So. Und ich finde es gut, dass wir jetzt nochmal irgendwie klar gemacht haben, dass du Team Essen bist und ich Team Vintage-Möbel.
Fand ich auch sehr gut.
Ja, und genau.
Jetzt aber, was mich noch interessieren würde, weil du meintest, du bist gerade in Berlin, was die Woche noch so ansteht. Außer natürlich der Mittwoch, auf den wir alle so ein bisschen schielen schon.
Genau, also Mittwoch wird für uns auch ziemlich entscheidend werden, weil wir dann am Donnerstag eine Regierungserklärung haben von der Kanzlerin. Mhm. Das sind ja dann immer so die großen, so, sozusagen die Kernzeitdebatten. Mhm. Ansonsten ist diese Sitzungswoche ja vorverlegt worden, um genau diese Debatte jetzt zu führen, weil das uns total wichtig war, dass wir rund um die MPK auch wirklich als Bundestag mit dabei sein können. Aber natürlich, was total entscheidend für uns die Woche wird. Wir haben jetzt ja letzte Woche im Koalitionsausschuss einige Dinge beschlossen, die jetzt auch umgesetzt werden müssen. Also wir kriegen ein Corona-Sozialschutzpaket, sage ich mal, wo die finanziellen Unterstützungen der für die Menschen, wo wir die verabschieden. Dann kriegen wir nochmal so ein kleines Steuerpaket, wo wir auch nochmal steuerliche Maßnahmen reinschreiben. Das wollen wir alles halt die Woche entscheiden. Das ist noch nicht alles so genau terminiert und muss natürlich auch mit Fristverkürzungen laufen, damit das halt auch wirklich, wirklich schnell umgesetzt wird, um den Menschen wirklich direkt zu helfen.
Ja, das ist gut.
Und nicht nochmal wie bei manchen Hilfen in der Wirtschaft irgendwie 4 Monate später die Hilfe vom November ankommt. Mhm. Ne? Es ist ja immer noch das Ärgerlichste überhaupt und gerade, glaube ich, auch so ein bisschen an der Akzeptanz für Maßnahmen.
Ja, damit verspielt man Vertrauen, das ist einfach so.
Genau, total, das glaube ich halt auch und ich kann das immer nur wieder sagen, die Gastronomen, die ich kenne, die mich am Anfang sogar angerufen haben, gesagt, gut, dass ihr zumacht, ich könnte das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Mhm. Das sind halt einfach auch diejenigen, die mich jetzt anrufen und sagen, ich habe keine Ahnung, eigentlich müsste ich öffnen und irgendwie Geld verdienen, um irgendwie zu überleben. Das ist halt einfach richtig, richtig krass. Wir haben jetzt für die Gastronominnen und Gastronomen nochmal diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz verlängert, weil ich meine, die ganze Zeit, wo das gilt, nicht die ganze Zeit, aber einen großen Zeitraum, genau, war halt geschlossen und das ist der Clou an der Mehrwertsteuer, die kann man halt mal abführen, beziehungsweise die kommt ja auf die Umsätze drauf und deswegen haben wir das jetzt auch nochmal verlängert. Ich hoffe, dass das, wenn dann wieder Gastronomen, Gastronomen aufmachen dürfen, dass das dann auch wirklich so eine Anschubwirkung bringt. Mhm. Kann man nur hoffen, genauso wie bei dem Kinderbonus, den wir jetzt auch nochmal beschlossen haben und der ja nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird, dann nochmal irgendwie 150 Euro für alle Menschen, die Grundsicherungsempfänger sind. Das ist, glaube ich, auch gut, um die auch so ein bisschen zu unterstützen gerade. Also ja, das ist irgendwie die Woche und bedeutet viele, viele Stunden im Plenum, aber für halt richtig was Gutes.
Ja. Spannend, auf jeden Fall. Voll. Bin ich mal gespannt, was wir noch so auf Instagram und Twitter und so weiter mitverfolgen können. Das finde ich nämlich auch immer ganz cool, da so einen Einblick zu kriegen, wie dann vor Ort alles abläuft, jetzt gerade auch nochmal unter den veränderten Corona-Bedingungen. Aber am Donnerstag werde ich mir auf jeden Fall die Regierungserklärung anhören. Das finde ich auch immer ganz spannend.
Ja, finde ich auch. Und ich finde auch vor allen Dingen die Debatten dann immer spannend, die es 90 Minuten lang und dann haben wir natürlich alle Fraktionen relativ viel Redezeit und da wird auch nochmal, ich finde es auch nochmal einfach klar zur Orientierung, wer wofür steht und wer welchen Weg geht oder gehen will und deswegen, genau, ich werde es mir live angucken, du wirst zugeschaltet cool. sein, aber dann weiß ich schon, was du am Donnerstagmorgen machst.
Ganz genau.
Genau, und wie sieht deine Woche noch aus?
Wir starten diese Woche mit den Jusos in die Findung unseres Jugendwahlprogramms für die Landtagswahl schon. Die ist im Saarland ja im Frühjahr 2022. Und wir wollen dieses Mal oder generell halt schauen, dass wir nicht so unter uns bleiben und so theoretisch überlegen, was wir eigentlich cool fänden, sondern wir wollen in den Austausch treten, vor allem eben mit Unternehmen, Betrieben, Gewerkschaften und jungen Leuten, hier im Saarland und da beginnen wir mit, also wir haben 4 Themenmonate insgesamt und wir beginnen jetzt vom 15. Februar bis 15. März mit dem Themenmonat Gute Arbeit. Mhm. Und da haben wir diese Woche digital einige coole Gespräche schon und da freue ich mich voll drauf. Also bin ich sehr gespannt, was da rumkommt. Jetzt auch nochmal im Hinterkopf mit dem, was Ola Scholz gesagt hatte, was so seine Steckenpferde in Richtung Bundestagswahl sein werden. Kann man sich natürlich auch schon mal angucken, was sind so langfristige Entwicklungen, wo wollen wir eigentlich hin und was kann man da landespolitisch noch irgendwie fordern oder wo wollen wir da hin? Und das ist ein sehr spannender Prozess und da habe ich voll Bock drauf.
Hört sich echt cool an. Hört sich danach an, dass ihr schon gut vorbereitet seid. Klar. Aber erstmal Bundestagswahl möchte ich jetzt hier mal als Betroffene sagen.
Klar.
Aber ich weiß ja, dass ihr da auch voll mit am Start seid.
Ja, wir brennen schon total. Ja. Ah ja, und stimmt. Da fällt mir jetzt gerade noch ein, was wir noch gar nicht besprochen hatten. War ja auch dein Knaller-Tweet letzte Woche.
Ja, aber ich finde, wer das wissen will, kann auf Twitter gehen. Und
finde ich auch. Bisschen Werbung.
Wir hier nicht zu kommen.
Bisschen Werbung machen für Josephine Ortlebs Twitter kann man auf jeden Fall. Ja. Sollte man dabei sein.
Twitter geht ab. Ja. Sehr schön, Kira. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und ich freue mich natürlich auf nächsten Montag und wünsche dir voll die gute Woche bei euren digitalen Gesprächen und hoffe, dass da gute Ergebnisse rauskommen und danke. Vielleicht können wir einfach nächste Woche darüber reden.
Ja, voll gerne. Ich wünsche dir auch eine gute Woche, Fine.
Und dankeschön.
Viel Erfolg bei all euren Vorhaben und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
Alles klar. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.